Ich sag mal so, wenn man dann die Essanfälle hatte, das war dann für mich immer eine Katastrophe, weil das für mich mit Versagen gleich kam. Hört sich auch total blöd an für Außenstehende, aber das war dann wie, du hast es nicht geschafft, du hast dich nicht diszipliniert, nicht mal das kriegst du hin, nicht mal das kriegst du hin, dass du irgendwie die und die Lebensmittel nicht isst, dass du nicht diszipliniert genug bist. Ja, und das war furchtbar.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In dieser ganz besonderen Folge hatte ich die Gelegenheit, mit Marie zu sprechen. Marie, das ist eine mutige Frau, die selbst jahrelang mit Bulimie zu kämpfen hatte und nun geheilt ist. Für die, die mit dem Wort vielleicht nicht sofort was anfangen können, so ein paar kleine Fakten. Also Bulimie ist eine Essstörung, die durch wiederholte Episoden von Heißhunger und anschließendem Erbrechen oder halt auch anderen Formen von sogenannten Säuberungsmaßnahmen, wie zum Beispiel übermäßigen Sport oder auch Abführmitteln, gekennzeichnet ist. Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa 2-3% der Frauen im Alter von 15 bis 35 Jahren von Bulimie betroffen, aber auch Männer können davon betroffen sein. Und es gibt auch eine sehr enge Verbindung zwischen Magersucht und Bulimie, da viele Menschen, die unter Magersucht leiden, später dazu neigen, bulimische Symptome zu entwickeln, wie zum Beispiel Essanfälle und Erbrechen, so wie auch bei Marie. Also es ist wichtig zu wissen, dass Bulimie eine wirklich ernsthafte Erkrankung ist, die nicht nur körperliche, sondern auch psychische Folgen haben kann. Und deshalb nochmal mein Hinweis auch an die Eltern. Eltern können das Verhalten ihres Kindes beobachten und auch auf Warnzeichen achten, wie zum Beispiel Nahrungsmittelverweigerung oder übermäßige Gymnastik oder Bewegungen, ungewöhnliche Essgewohnheiten wie Essattacken oder sehr langsames Essen, Rückzug, geringes Selbstwertgefühl oder Stimmungsschwankungen. In unserem Gespräch werden wir gleich tiefer in das Thema eintauchen und besprechen, wie Marie den Weg nach Jahren in der Bulimie, also wie sie ihren Weg zur Genesung gefunden hat und auch neue Kraft und Hoffnung gewonnen hat. Dieses Gespräch ist also auch eine wertvolle Ressource für alle, die von dieser Krankheit betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist. Also lasst uns beginnen. Und wir steigen sofort jetzt gleich in das Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank, eure Martina. Ja, hallo Marie. Ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo.
Ein ganz schüchternes Hallo, so kenne ich dich ja gar nicht.
Ja, ist ja immer ein bisschen aufregend so vor der Kamera. Das erste Mal für mich, daher eher ein schüchternes Hallo. Aber ich freue mich auch.
Okay, ja. Na, ich glaube, das wird sich auch gleich begeben, weil ja, wir kennen uns ja ein bisschen, wir kennen uns tatsächlich privat, ne? Oder eher privat als über den Job. Genau, wir sind über unser gemeinsames Hobby. Wir singen nämlich beide, was man heute bei mir gar nicht so hört, weil meine Stimme so ein bisschen angekratzt ist. Immer noch, muss ich leider sagen. Über dieses gemeinsame Hobby sind wir ins Gespräch gekommen, über mein neues Buch und über dieses Buch dann, ja, in das Gespräch, worüber das Buch natürlich geht. Es geht über Essstörungen und dann eigentlich in so ein gemeinsames Thema, in so ein Thema, ja, wo ich dann dachte, okay, das klingelt bei dir irgendwo auch. Da klingt was bei dir an, ne?
Ja.
Ich glaube, so ist das losgegangen mit unserem Thema. Genau. Magst du was über dich erzählen?
Genau. Ich bin Marie. Ich bin 41 Jahre jung, würde ich jetzt mal so behaupten. Arbeite als Sozialpädagogin in einer Einrichtung für Familien. Ja, und würde mich als kreativen Menschen bezeichnen, der sehr gerne singt, schreibt und sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt und ja auch persönlich mit dem Thema Essstörung betroffen ist, weswegen ich auch mich freue, hier heute mit dir darüber sprechen zu können, weil es ein Herzensthema von mir ist.
Ja, ich finde es auch wirklich ganz, ganz toll, dass du sagst, okay, da öffne ich mich und erzähle ein bisschen ja über deine persönlichen Erfahrungen. Also wir haben ja dieses Vorgespräch geführt und hast gesagt, ja, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wie lange du darunter leidest, aber worum es hier in diesem Podcast ja auch viel mehr gehen soll, ist, ja, worum geht es eigentlich, wenn wir über Essstörungen sprechen? Worum geht es, wenn wir über Bulimie, über Essanfälle, über, ja, über diesen, ja, über Essstörungen sprechen? Genau.
Also, aktuell würde ich sagen, dass ich nicht mehr darunter leide. Es war ein sehr langer Weg. Und ich habe damals, als ich 14 Jahre alt war, mit Essanfällen angefangen. Also so hat alles angefangen. Vielleicht auch so ein bisschen der Klassiker. Damals wusste ich gar nicht, was das so genau ist. Ich war einfach immer so ein bisschen moppelig, wie man das halt so kennt. Babyspeck. Und habe aber sehr darunter gelitten, weil ich natürlich dann auch geärgert wurde. Und in der Pubertät, ja, da fängt das ja an, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, Schönheitsidealen hinterher eifert. Und ja, dann habe ich festgestellt eines Tages, nachdem ich eine Diät gemacht habe und dann leider einen Essanfall hatte, wenn ich mir den Finger in den Hals stecke. Also ich hatte mich natürlich dann auch täglich gewogen. Und wenn ich mich danach wiege, oh, dann wiege ich ja gar nicht mehr. Ja, das war dann wie so ein Aha.
Also du bist eigentlich so ganz, ich sag mal, der Klassiker, ne? Du bist gestartet in der Pubertät, wo ja viele Mädchen ein Problem haben mit ihrem Aussehen, mit der Entwicklung und eigentlich mit einer klassischen Diät. Aber nicht jedes Mädchen entwickelt ja dann eine Essstörung. Also hast du eine Idee, wie es dazu kam? Weil eigentlich ist man ja erstmal froh, wenn die Diät zu Ende ist und man dann endlich mal wieder essen kann, ne?
Ja, normalerweise sollte man das sein. Aber ich glaube, damals war das für mich so, die Diät war halt einfach der Einstieg. Also ich habe das halt gemacht, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und ich habe halt gemerkt, je weniger ich esse, umso besser fühle ich mich. Das war halt so der Einstieg. Also wenn ich Kilos verloren habe, dann habe ich mich automatisch besser und attraktiver gefühlt und mehr gesehen gefühlt. Das war dann vielleicht auch ein bisschen, ja doch, ist ja dann auch ein Suchtgefühl, ne? Irgendwie, man will halt mehr von dieser Bestätigung.
Ja.
Und irgendwann ist ja ein Stopp, ne? Dann vielleicht auch, weil man nicht mehr abnehmen kann, weil man dann doch irgendwie, wie du sagtest, doch gerne wieder essen möchte oder die Lebensmittel, die man sich so verboten hat, wieder essen möchte. Ja, und dann kam dann das Erbrechen dazu. Und wie gesagt, das Aha-Erlebnis mit dem Wiegen, dass ich ja davon dann gar nicht zunehme, wenn ich nach dem Essen erbreche. Und so war das der Startschuss, damit weiterzumachen, um schlank zu bleiben.
Ja, also Marie, ich habe jetzt verstanden, klar, das war so, ist in der Pubertät gestartet. Und ich sag mal, in der Pubertät ist man ja häufig nicht so eng mit den Eltern oder halt doch sehr oder ne, das fängt so an, dieser Abnabelungsprozess. Wann sind denn deine Eltern so, ja, wann sind die eingestiegen? Wann haben die bemerkt? Und Eltern sind ja meistens doch die Ersten, die sowas bemerken sollten, vielleicht sogar noch vor Freundinnen und Freunden. Wann haben die das bemerkt und wie war das bei dir? Wie haben die dich drauf angesprochen oder abgeholt?
Ja, das war so, das hat eine Zeit lang gedauert, bis meine Eltern mich darauf angesprochen haben. Bin halt immer weniger geworden, immer dünner und dünner. Und dann irgendwann sagte damals mein Vater, oder er meinte halt, ich habe ein Problem. Und da habe ich mich natürlich vehement gegen gewehrt und das verneint. Und habe damals noch nicht gewusst, was ich natürlich heute weiß, dass es ganz schön war, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und umsorgt zu werden, weil ich bis dato oft das Gefühl hatte, das eben nicht zu bekommen von meinen Eltern, Aufmerksamkeit und eine Fürsorge. Und das war natürlich auch ein sehr schönes Gefühl, so dass ich da eher gesagt habe, nein, ich habe kein Problem und das,
um die Aufmerksamkeit sozusagen auch aufrecht zu erhalten, ne? Und so Sorgen sind ja auch eine Form von Liebe, ne? Und jetzt weiß ich gar nicht, magst du was dazu sagen, in welcher Geschwisterkonstellation du aufgewachsen bist, sodass du gesagt hast, hast zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder lag das an jüngeren Geschwistern oder gab es da einen Grund für?
Ich bin quasi als Einzelkind aufgewachsen. Jetzt müsste man ja sagen,
du warst ganz alleine. Eigentlich hast du dann ja die volle Aufmerksamkeit von deinen Eltern, ne?
Ja, müsste man meinen.
War bei dir nicht so.
Genau. Also ich bin als Einzelkind aufgewachsen, habe aber, denke ich, doch eine spezielle Familienkonstellation, weil mein Vater ist mein Stiefvater. Und kam leider erst etwas später raus. War sozusagen ein Familiengeheimnis, was in der Pubertät gelüftet wurde quasi. Und ja, und mit meiner Mutter war es so, dass da auch immer die Beziehung
das ist natürlich,
schwierig war.
Okay. Aber es ist natürlich, wenn so ein Familiengeheimnis gelüftet wird, das ist natürlich, das hört sich jetzt so ja fast prosaisch an, aber es ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, ne? Für ein junges, heranwachsendes Mädchen. Also Familiengeheimnis heißt ja, du hast es gar nicht so gewusst.
Ja, genau. Ich habe es nicht gewusst. Ich bin immer ein bisschen anders gewesen, also halt mit meinen dunklen Haaren anders als mein Vater, Stiefvater, und das war ja auch offenkundig und das habe ich angesprochen und da wurde gesagt, es ist nicht so, er ist mein Vater, und dann wurde mir das von Nachbarn gesagt und dann eines Tages von meinen Eltern bejaht. Und da ist natürlich auch eine Welt für mich zusammengebrochen.
Ja.
So eine Art Vertrauensbasis, die dann einfach nicht mehr, oder das Vertrauen war nicht mehr gegeben, ne? Was sicherlich auch noch mit einem Punkt war, sich da nicht so gesehen und angenommen gefühlt zu haben, weil ich glaube, ich habe es auch immer gespürt. Das ist ja oft was Unterschwelliges, wenn da nicht drüber gesprochen wird.
Genau. Also die Wahrheiten, die so unter dem Teppich liegen, die aber die ganze Zeit eigentlich für ein ungutes Gefühl, wenn man drüber läuft, sorgt, ne? Also das Kind spürt das und merkt das, und du hast es natürlich auch gemerkt. Irgendwie merkt man es doch. Hm? Wenn wir jetzt nochmal darauf, also ich glaube, wir brauchen oder sollten an dieser Stelle vielleicht gar nicht so tiefer in diese Familiengeschichte einsteigen, sondern mehr schauen jetzt hier für unsere Zuhörer. Wie kann man denn als Eltern das erkennen, oder was wäre für dich auch ein guter Weg gewesen? Was hättest du dir denn gewünscht von deinen Eltern? So in dem, wenn sie erkennen, da scheint eine Essstörung vorzuliegen. Was hätten sie tun sollen?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was hätten sie tun sollen? Natürlich wäre es am schönsten gewesen, wenn es ja gar nicht so weit gekommen wäre, ne? Weil letztendlich ist es ja so, dass das ein Ausdruck ist von diesem nicht gesehen werden, dieses nicht angenommen werden, nicht geliebt werden.
Also viele sagen halt auch so ein Schrei, ne? Ein stummer Schrei, ne?
Genau, also so kann man es auch wirklich ausdrücken, ein stummer Schrei, der einfach nur sagt, seh mich doch bitte, nimm mich in den Arm. Ein Hunger nach Liebe. So würde ich es vielleicht ausdrücken. Gut, jetzt ist es aber so gekommen, wie es gekommen ist. Und vielleicht, dass sie dranbleiben, hätte ich mir gewünscht.
Das heißt, sie haben sich dann schnell von dir sozusagen beruhigen lassen, als du gesagt hast, nee, ist alles in Ordnung, mir geht's gut. War es dann vom Tisch sozusagen, oder?
Ja, das war dann vom Tisch. Ne, genau, man entwickelt dann ja auch Techniken, wie man seine Essstörung weiter ausnehmen kann, ohne dass das die Eltern oder der Freundeskreis merken. Klar, ich denke auch, die spüren das.
Welche Techniken hast du entwickelt?
Ja, also die Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. Die Klassiker sind ja die, ich habe schon gegessen. Ich habe schon da und da gegessen. Nee, ich habe keinen Hunger. Ah, ich habe unterwegs schon gegessen. Ich fühle mich heute nicht so gut. So die Klassiker halt. Ne? Wenn wir jetzt über die Magersucht sprechen. Ich habe ja dann auch die Fressanfälle gehabt. Und da habe ich es dann einfach so gemacht, nachts essen.
Ja. Hast du auch Lebensmittel versteckt, gehortet? Weil ich meine, wenn man einen Fressanfall hat, normalerweise sieht man das ja dann am nächsten Tag im Kühlschrank, dann fehlt ja was, ne? Also musst du das ja irgendwie verheimlicht haben oder gehortet haben, oder wie hast du das gemacht? Ne?
ja auch ganz geschickt, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ich habe es mir eingekauft in Supermärkten, habe das in mein Zimmer gehortet und dann da gegessen, mich übergeben und die Tüte dann runtergebracht, weil ich damals bei meinen Eltern gewohnt habe und habe das dann den Inhalt da in die Toilette gespült und gut war.
Mhm.
Und
das so auch lange verheimlicht, ne?
Mhm. Ja. Ja.
Ja.
Lange. Genau, man entwickelt einfach seine Techniken oder wenn man abends unterwegs ist, ne, und mit seinen Freunden und dann essen alle und du isst halt nix, dann wirst du auch komisch angeguckt. Hat die keinen Hunger oder was ist da los? Ja, dann ist einem auch immer irgendeine Ausrede eingefallen. Also dann, weiß ich nicht, ich hatte dann irgendwann Laktoseintoleranz, dann habe ich gesagt, ich kann das ja alles nicht essen.
Okay.
Ja, genau.
Und du bekommst ja darüber auch eine weitere Zuwendung, ne? Also Laktoseintoleranz, Unverträglichkeiten, das sind ja auch Dinge, die eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ne? Also wenn du sowas hast oder vorgibst zu haben. Also du hast ja eher vorgegeben, aber natürlich hat man dadurch mehr Aufmerksamkeit, auch im Freundeskreis, ne?
Ja.
Wobei ja, ich sag mal, Essen, ne, die sozialen Beziehungen ja insgesamt dadurch extrem leiden, ne? Weil Essen ist ja für uns alle im normalen Umfeld, hat das ja eine wichtige soziale Komponente. Man geht abends gemeinsam essen, man kocht zu bestimmten Veranstaltungen wie Familienfeiern. Das hat ja alles irgendwie mit Essen zu tun, ne?
Ja, aber da lernt man auch gut, da lernt man auch total gut, sich zu tarnen und seine Techniken einfach zu verfeinern. Ganz einfach, ne? Also dann bestelle ich halt das mit den wenigsten Kalorien. So fängt's ja schon mal an. Weil man aufteilt in gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, verbotene Lebensmittel. Die darf ich auf keinen Fall essen. Da fragt keiner. Es wird mal komisch geguckt. Aber man kriegt auch Komplimente, ne? Und das ist ja gerade das, was irgendwie dann auch wieder dazu führt, dass man das weitermacht. Mensch, du bist so schlank. Also damals in meiner Hofphase.
Klar, sehr teuflisch, ne?
Aha. Mm. Ne? Oder wenn ich dann irgendwie, als ich dann halt so normalgewichtig war mit Bulimie, Mensch, du hast ja Disziplin. Ah, das ist ja toll, wenn ich das auch mal könnte. Ja, und man wächst damit und dann trainiert man sich das an und das sind Gewohnheiten, die man lebt und irgendwann fragt dann auch keiner mehr, weil es einfach so ist. Ne? Also man hat einfach Techniken, um durchs Leben zu kommen, also auch mit allem. Dann isst man zum Beispiel, Arbeitskollege bringt Kuchen mit. Ah, nee, vertrage ich leider nicht. Isst mit dem und den. Ah, kann ich leider nicht essen. Wie blöd. Und irgendwann wird das akzeptiert. Dann ist es halt so und keiner fragt mehr.
Im Außen verstehe ich das alles. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie hast du dich aber selber gefühlt dabei? Weil, ich sag mal, du wusst irgendwann, das weißt du mindestens von allen oder vielen anderen Gesprächen mit essgestörten Menschen, irgendwann checkt man ja selber, scheiße, was mache ich da eigentlich?
Das war ein langer, langer Weg. So als würde ich jetzt sagen, also weil das Ding ist ja, dass man das irgendwie auch damit verbindet, Liebe zu erhalten, Anerkennung zu erhalten, das ist der eine Teil. Das ist wie ein Hochgefühl, deswegen auch Sucht, sonst wäre es ja keine Sucht, ne?
Mhm.
Das ist so mit jedem Bissen, den ich dann zum Beispiel nicht gegessen habe, war ich so stolz. Ah, du hast die Disziplin gehabt, Mensch, super. Das war dann auch so Macht zu bekommen, weil ich mich oft so machtlos gefühlt habe, dass ich irgendwie die Sachen, die ich gerne machen würde, die konnte ich nicht machen und da hatte ich Kontrolle drüber. Ich wusste genau, also das hört sich total komisch an und das kann wahrscheinlich auch keiner verstehen, der nicht selber mal irgendwie eine Essstörung hatte oder hat. Man hat halt alles so in der Hand, ne? Also man kann das kontrollieren, was isst man, wie viel isst man. Und das ist einfach ein Hochgefühl für einen selber, wenn man das schafft.
Mm.
Das ist auch so ein Selbstwert-Pusher, ne? Zu sagen, yes, das habe ich geschafft. Das war so der eine Teil. Auch so dieses Soziale, sag ich jetzt mal, wenn ich mit Freunden essen war, da nichts gegessen habe, das hat mir auch nichts ausgemacht, weil man findet seine Wege. Der andere Teil ist aber, wenn man natürlich versagt hat. Ja, also ich sag mal so, wenn man dann die Essanfälle hatte, das war dann für mich immer eine Katastrophe, weil das für mich mit Versagen gleichkam. hört sich auch total blöd an für Außenstehende, aber das war dann wie, du hast es nicht geschafft, du hast dich nicht diszipliniert, nicht mal das kriegst du hin, nicht mal das kriegst du hin, dass du irgendwie die und die Lebensmittel nicht isst, dass du nicht diszipliniert genug bist. Ja, und das war furchtbar.
Ja, das glaube ich dir. Das ist auch tatsächlich was, was ich in der Praxis häufig höre, dass Menschen, die an Bulimie erkrankt sind, sagen, ich wäre so gerne richtig anorektisch. So richtig kann ich es ja nicht.
Mhm.
Ich bin ja gar nicht richtig magersüchtig. Mhm. Also, dass sie diese Trennung nehmen, wo man denkt, Mädchen, du hast so eine schlimme Essstörung und du erzählst mir jetzt, so richtig ist das ja nicht, weil du ja die Essanfälle hast. Also wirklich, von außen betrachtet, frappierend. Ne?
Ja, So war das bei mir auch. Also ich habe immer gedacht so, was wollen eigentlich alle? Ich bin doch normalgewichtig und ich wäre so gern schlank. Also das war wirklich, das war ein Wunsch von mir. Ich wäre ja gerne so schlank. Und immer, wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe, habe ich gedacht, oh Gott. Nee, also man hat halt eine komplett verzerrte Wahrnehmung. Das ist so, ja.
Wann ist es denn, also du hast eben gesagt, das hat lange gedauert, ne, dass du den Blick geändert hast oder gemerkt hast, Mensch, irgendwas muss ich verändern. Wodurch ist das ausgelöst worden? Wodurch ist das gekommen? Weil heute bist du ja gesund und lange raus aus der Essstörung. Aber wann hat das angefangen, dass du gedacht hast, also so kann es nicht weitergehen?
Das war mehrmals. Also das ist wie so ein Weg mit vielen kleinen Schritten. Das erste Mal war es so, dass, da war ich 25, da habe ich eine Therapie gemacht. Aber auch, glaube ich, nur, weil ich dachte, ich muss es machen. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Dann habe ich den zweiten Anlauf gemacht, da war ich 30, 32. Das hat dann funktioniert. Ich habe dann damals einen Partner kennengelernt und dann habe ich verbunden, oh, Partner. Dann ist das alles in die Brüche gegangen und ich hatte einen Rückfall und das letzte Mal war dann mit 34 und da wollte ich das für mich und da hat es dann funktioniert und ausschlaggebend war, dass ich gemerkt habe, dieses Erbrechen fällt mir immer schwerer. Also ich hatte, mein Hals war wund. Meine Zähne, mein Zahnfleisch tat weh. Ich war fix und fertig davon. Und jetzt, so paradox sich das anhört, hatte ich keinen Hunger mehr danach zu brechen. Also ich hatte die Schnauze voll davon. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Also wirklich, ich habe gedacht, dann diese Tränen in den Augen. Und es will jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Also es war wirklich Ende. Und ich wusste, wenn ich jetzt
du warst körperlich einfach völlig fertig, ja.
Genau.
Weil, das müssen wir vielleicht nochmal, den Satz vielleicht doch nochmal spendieren, dieses sich zu übergeben ist extremst anstrengend, körperlich, aber auch emotional, psychisch. Das ist eine extreme Belastung und Bulimiekranke sind dieser Belastung ja über Wochen, über Monate, über Jahre ausgesetzt und irgendwann ist da du warst einfach körperlich am Ende, ja. Praktisch das Burnout von der Bulimie.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. So kann man es irgendwie sagen. Also kompletter Burnout. Und ich habe das über sehr lange Zeit betrieben. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt weitermache, dann komme ich da nie wieder raus. Und das wollte ich einfach nicht. Ja. Und dann bin ich zur Therapie gegangen. Und habe aufgehört und das jetzt schon seit längerer Zeit. Und dennoch muss ich sagen, auch wenn ich jetzt hier sitze, ich sitze ja nicht und stehe, man sagt auch, wenn ich hier stehe, ist das so. Also ich bin ehrlich, schonungslos ehrlich, es gibt trotzdem Momente, wo ich immer noch irgendwie denke, wenn es mir besonders schlecht geht oder so, jetzt nochmal. Aber ich würde es nicht mehr machen. Also da bin ich mir 1000% sicher, aber es ist verdammt schwer.
Ja.
Das so komplett abzulegen. Ja.
Puh. Was würdest du denn mit Rückblick, also mit deiner heutigen, was würdest du als heutige erwachsene Marie denn der jugendlichen Marie sagen wollen? Was würdest du der heute mitgeben wollen?
Ich glaube, als allererstes würde ich ihr sagen, du bist gut, so wie du bist. weil ich im Endeffekt gemerkt habe, dass all dies nur Ausdruck war, von dem, weil ich mich immer nicht gesehen gefühlt habe, nicht gut genug gefühlt habe, nicht geliebt gefühlt habe. Öffne dich, vertraue dich jemanden an. Ich habe mich lange keinem anvertraut, auch Freunden nicht.
Das heißt, du hast das echt alles mit dir selber ausgemacht, ne?
Ja, und werf die Maske ab. Vielleicht würde ich das so sagen, gerade, glaube ich, für Bulimiker, so nennt man das ja im Fachjargon, sage ich jetzt mal, ist das oft so, als wenn man eine Maske anzieht, weil man sieht es nicht. Ne? Also es ist halt eine Störung oder Belastung. Ich finde irgendwie Belastung ein schöneres Wort, obwohl ja Störung das gängige Wort ist. Einfach was gedeckelt ist. Also man hat immer eine Maske auf. Ne? Und darunter liegt ja alles. Und deswegen würde ich dir, Marie, sagen, zeig dich, wie du bist. Zeig dich verletzlich. Und zeig anderen vielleicht den Schmerz oder lass sie den Schmerz sehen und dir helfen. Das vielleicht.
Ja, lass dir helfen, ne? Weil alleine, also viele denken ja, das müssen sie doch alleine schaffen, ja. Das kann ja nicht so schwierig sein. Also viele sagen ja auch, ja, mein Gott, du hörst halt damit auf, ne? Oder fang doch mal an zu essen, isst doch einfach mal. Ne? Und es ist auch vielen Eltern so schwer zu erklären, dass das ein langwieriger Prozess ist, dass das viel Unterstützung braucht und dass das völlig in Ordnung ist, wenn man sich Hilfe von außen holt, dass das sogar notwendig ist, weil man im eigenen Familiensystem das häufig ja aufrechterhält oder möglicherweise Dinge dabei sind, die in dem System so verankert sind, die die Erkrankung aufrechterhalten.
Ja.
Dass es schon allein deshalb wichtig ist, sich Hilfe von außen zu holen und sich dafür nicht zu schämen, auch als Eltern nicht zu schämen,
ja,
dass das so ist. Ne?
Ja, absolut. Es ist ja auch sehr schambehaftet. Also was ich auch sehr schade finde, was mich auch dazu bewogen hat, heute bei dir hier zu sprechen, weil ich mich auch immer sehr schambelastet gefühlt habe. Ne? Man sagt so, kann ich nicht verstehen, wie kannst du das machen? Ne, es ist immer noch mit so einem Stigmata verbunden.
Wenn du dich mal geöffnet hast, dass die Reaktion war? Oder wie meinst du das?
Ich finde, dass das einfach noch immer in den Medien so ist, dass das oft als etwas dargestellt wird, was so immer Unverständnis hervorruft, während andere Krankheiten oder Störungen da deutlich mehr Empathie bekommen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil wenn man dahinter guckt, bleiben wir mal bei diesem Bild mit der Maske, sind da ja andere Verletzungen. Ja, also ein nicht gesehen fühlen oder ein Selbstwert, der sehr gering ist, ein Urvertrauen, was fehlt, das ist ja all das ist ja dann nur Ausdruck. Ne, von den Krankheiten Anorexie oder Bulimie oder auch Adipositas zum Beispiel. Da würde ich mir wünschen, dass da anders mit umgegangen wird für Betroffene, weil ich glaube, das schafft die Möglichkeit, auch damit offen umzugehen oder auch darüber zu sprechen. Weil wie soll man über was sprechen, wenn es so schambelastet ist? Und als ich mit Freundinnen, also eine Freundin weiß davon, und die, da merke ich deutlich, dass die da auch nicht drüber sprechen will, weil die das nicht nachvollziehen kann. Ganz einfach.
Meinst du, es ist ihr unangenehm oder?
Ja, sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, aber das ist ja auch normal. Aber es ist trotzdem ein Unverständnis, wie man sich quasi das selber antun kann. Ja, also
ja,
diese Schuld.
Ja, als wäre es so einfach damit,
diese Schuld, ne? Also, weißt du, was ich meine? Diese Schuld. Du hast ja selber Schuld. Dass es dir
du brauchst ja einfach
so
nur
geht.
Essen oder nicht essen.
Ja,
ne?
genau. Mhm. Und die dahinter liegenden Sachen sieht halt keiner. Und darüber sollte man sprechen, müssen wir, glaube ich, auch sprechen, damit Menschen heilen können, die Essstörungen haben. Das ist ja der erste Schritt.
Dass man drüber spricht.
Ja.
Und dass es aus der schamhaften oder der schambesetzten Ecke rauskommt, dass man da genauso drüber sprechen kann wie über eine Blinddarmreizung oder einen, keine Ahnung, gebrochenen Fuß oder so, ja. Ja, da sind wir, glaube ich, noch wirklich weit weg von. Ne? Also das, Ja. Da kämpfe ich ja auch für, also das ist auch mit ein Grund, ne, weshalb ich gesagt habe, ich bin so dankbar, dass du, Marie, hier in dem Podcast mit mir darüber sprichst, weil ich meine, ich habe die Praxis voll mit Patienten, aber dass da jemand den Schritt macht und sagt, doch, ich rede da jetzt auch mal drüber, auch wenn es vielleicht unangenehm ist oder so, das ist für viele doch noch schwierig, also wirklich schwierig, ne?
Ja. Mhm.
Deshalb, also in dem Buch, ich schreibe auch über so Mythen, ja, ich finde das, ja, dass Essstörungen halt vielfach noch so mit so Mythen zu tun haben, so von wegen, also wenn man jetzt nicht anorektisch ist, also das kann man ja vielleicht noch sagen, okay, Menschen mit Magersucht, die haben ein Problem, aber wenn man zu dick ist, da kann man ja einfach mal aufhören zu essen, ja, oder mehr zu essen ist doch eigentlich kein Problem, das ist auch so ein Mythos, ne, man könnte einfach mehr essen oder es wäre nur der fehlende Wille oder die fehlende Disziplin, ne. Und darum geht es nicht. Oder auch, dass gesagt wird, Essstörungen sind doch nur ein Versuch, das Kind will ja nur Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja auch häufig so, dass das Eltern erzählen, ne?
Ich glaube halt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das natürlich einfacher ist, als bei sich selbst zu gucken, wieso, weshalb, warum ist das so? Weil, wie du auch gesagt hattest, hat das ja auch oft was mit dem familiären System zu tun. Und da geht es gar nicht drum, jemand die Schuld zu geben. Schuld bringt nichts. Also die Schuldfrage löst keine Probleme, sondern es geht drum, darüber zu sprechen. Ja, es geht darum zu gucken, welche Rollen haben die einzelnen Familienmitglieder. Es geht darüber zu sprechen, wie man generell miteinander kommuniziert. Es geht darüber, also es geht darum, darüber zu sprechen, was die Erwartungen sind, auch an das Kind, was da übertragen wird, also da geht's ja eher drum, ne? Und ja, und ich glaube, da möchte man halt nicht immer so gerne hingucken, was auch menschlich ist, aber ich glaube, dass das halt, womit wir wieder beim Reden wären, der erste Schritt ist, um in die Heilung zu kommen, ne?
Ja.
Ohne Schuld. Ja. Darum geht's nicht.
Ja, Schuld ist nicht das Thema, auch nicht die Schuld der Eltern. Also es gibt ja tatsächlich auch wirklich viele Eltern, die sagen, mein Gott, was ist denn unser Anteil daran und was haben wir falsch gemacht und an welcher Stelle hätten wir was anderes tun müssen und so. Und es geht nicht um das Thema Schuld. Das in keinster Weise, weder bei dem einen noch bei dem anderen. Sondern es geht darum, die Themen auf den Tisch zu legen und zu gucken, ja, wie kommen wir gemeinsam aus dieser schwierigen Zeit, durch diese schwierige Zeit und auch noch als Familie durch diese schwierige Zeit, ne?
Ja.
Wie kommen wir da gemeinsam raus? Die Frage, die mir auch noch so auf den Nägeln brennt, ist, jetzt hören ja doch die ein oder anderen Eltern auch zu oder Freunde oder Freundinnen. Wenn die jetzt merken, könnte sein, ich habe so eine Vermutung und häufig hat man ja eine Vermutung als Eltern oder auch als Freundin bei einem Freund oder bei einer Freundin. Was könntest du denen raten? Was würdest du denen sagen? Was sollten sie tun oder was wäre deine Empfehlung?
Also das, was ich auch schon mal jetzt, glaube ich, gesagt hatte, dass man, wenn man das fühlt, auch anspricht. Ne? Also weil, wenn man das nicht macht, dann macht man eigentlich das, was der Betroffene selber macht, sich eine Maske aufsetzen und irgendwas spielen, heile Welt spielen, was nicht vorhanden ist. Ja, und dann wird man aus diesem Muster nie rauskommen. Es ist schwierig. Es geht um die Schuldfrage, weil man das immer verbindet. Das ist menschlich, auch wenn ich gesagt habe, es geht nicht um Schuld, aber man fragt sich, glaube ich, als Eltern immer, was habe ich falsch gemacht? Ne? Dabei geht es nicht darum, also es geht nicht darum. Es geht darum, wie man das mit seinem Kind und seinem Partner oder ohne Partner kann ja auch alleinerziehende treffen, zusammen lösen kann. Und der erste Schritt ist es anzusprechen. Vielleicht informiert man sich auch vorher, wenn man mit dem Thema gar nichts zu tun hat oder nochmal eine Beratung in Anspruch. Ist ja auch ein unangenehmes Thema. Wie spreche ich das an? Ansprechen. Dann finde ich, sich nicht abwimmeln lassen. Ne, oft ist die erste Reaktion, ich? Nee. Nein. Und dann ist gut.
Ja.
Aber meistens ist es wichtig, dran zu bleiben, bis der Betroffene redet. Das braucht auch ein bisschen Geduld. Ja, und ich denke halt, bei dem Gespräch ist es wichtig, das nicht schambelastet zu führen, also ohne Vorwürfe. Was ich aber auch wichtig finde, auch wenn sich das jetzt vielleicht paradox anhört, wenn ich das sage, als Betroffene sind klare Regeln, dass man halt sich nicht co-abhängig macht, ne? Also dass man irgendwie, ja, wie soll ich das ausdrücken, irgendwie sagt, wenn du irgendwie abbrichst, dann und dann, oder keine Lügengeschichten zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ich denke mir jetzt mal irgendwelche Regeln aus, weil ich glaube, das ist wichtig, um sich nicht co-abhängig zu machen, damit man nicht so Scheuklappen kriegt, weil das löst ja das Problem auch nicht, dann trägt man die Sucht nur mit und es verändert sich gar nichts im familiären System. Ne, das mag sich hart anhören und ich glaube, für Eltern ist ganz, ganz wichtig, auch selber eine Beratung vielleicht, sich zu, also dahin zu gehen, sich beraten zu lassen, wie gehe ich damit um, vielleicht auch mit anderen Eltern, die auch davon betroffen sind.
Ja, Marie spricht hier über die mögliche Co-Abhängigkeit von Eltern. Und weil das nicht unbedingt jedem etwas sagt, möchte ich hier darauf ganz gerne eingehen. Auch nur ganz kurz. Aber wichtig ist es. Also, Co-Abhängigkeit, was heißt das? Co-Abhängigkeit, das kennen wir vielleicht in Bezug zum Alkohol, aber das kann halt auch bei Eltern von Kindern mit Essstörungen auftreten. Oder natürlich von Ehepartnern zu jemandem, der eine Essstörung hat. Also die co-abhängige Beziehung kann dadurch entstehen, dass Eltern versuchen, das Verhalten ihres Kindes zu kontrollieren oder in den Griff zu bekommen, um ihre Essstörung zu reparieren oder zu verhindern. Jetzt wird man ja sagen, Mensch, das ist doch normal. Natürlich wollen Eltern das verhindern. Und ja, aber es gibt einen Unterschied und es stimmt. Natürlich, Eltern kümmern sich um ihre Kinder und sie bieten ihnen auch Unterstützung an. Natürlich auch insbesondere bei Essstörungen. Der Unterschied aber zwischen einer ganz normalen Fürsorge und der Co-Abhängigkeit besteht darin, wie die Eltern mit der Krankheit ihres Kindes umgehen und wie stark, und Achtung, wie stark ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden durch das Verhalten ihres Kindes und seiner Essstörung beeinträchtigt wird. Also normale Fürsorge umfasst die Unterstützung des Kindes bei der Behandlung der Essstörung, wie zum Beispiel das Helfen bei der Suche nach einer geeigneten Therapie, das Aufbauen von Kommunikationskanälen zwischen Eltern und dem Kind sowie das Vorleben einer gesunden Lebensweise. Co-abhängige Eltern hingegen können ein Übermaß an Kontrolle über das Verhalten ihres Kindes ausüben, übermäßige Sorgen und Ängste haben und womöglich die Bedürfnisse ihres Kindes über die eigenen stellen, ohne Rücksicht auf ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Und ich führe halt in meiner Praxis sehr häufig Elterngespräche und da ist es mir sehr wichtig, das hervorzuheben und auch klar zu machen, weil es vielen Eltern wirklich nicht klar ist. Und das Ziel dieser therapeutischen Unterstützung von den Eltern und vor allen Dingen von diesen co-abhängigen Eltern ist es dann, dass sie sich wieder ihrer eigenen Bedürfnisse und Beschränkungen bewusst werden, ihre Sorgen, Ängste und Schuldgefühle verringern und gesünder und produktiver dadurch auch in der Unterstützung ihres Kindes sein können. Also ein wichtiger Weg, um eine gesunde Beziehung aufrechtzuerhalten, besteht darin, eine klare Kommunikation und Grenzen zu fördern und das Kind seine Autonomie über eigene Entscheidungen und sein Leben übernehmen zu lassen. Also wirklich wichtig und auch gar nicht so ganz einfach. Ich möchte da ganz gerne so ein paar kleine Beispiele für Verhaltensweisen von co-abhängigen Eltern, von Kindern mit Essstörungen aufzeigen, einfach weil es das vielleicht auch plastischer macht. Also, wie kann es aussehen, diese Übervorsorglichkeit zum Beispiel? Also, co-abhängige Eltern können dazu neigen, das Verhalten ihres Kindes ständig zu kontrollieren, seine Essgewohnheiten ständig zu überwachen und seine Aktivitäten zu beschränken, um das Risiko einer Essattacke oder einer schädlichen Handlung zu minimieren. Dazu kommen Schuldgefühle, also Eltern können sich für das Verhalten ihres Kindes verantwortlich fühlen und sich fragen, was sie falsch gemacht haben, um es zu verursachen. Und sie können sich auch schuldig fühlen, wenn sie versuchen, ihrem Kind zu helfen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Und dabei ist einfach wichtig zu akzeptieren, dass diese Erkrankungen oder der Heilungsweg halt manchmal holprig und etwas langwieriger ist, ne? Aber co-abhängige Eltern können halt auch so das Thema Angst sehr belegen. Ne? Sie können sich ständig Sorgen machen, sehr viele Ängste haben, dass ihr Kind wieder rückfällig wird und sich dadurch noch weiter verschlechtert. Und dann wird einem ganz schnell klar, wenn die Eltern ständig in dieser Sorge sind und diese Ängste haben, das ist natürlich kein heilendes Feld, was dann aufgemacht wird. Ne? Und es ist halt wirklich auch mir nochmal wichtig zu betonen, dass die Verhaltensweisen, also der Eltern in der Regel halt, der Wunsch der Eltern nach Liebe und Fürsorge und Schutz für ihre Kinder angetrieben ist, ne? Also eine co-abhängige Beziehung muss halt trotzdem erkannt werden und behandelt werden, weil es halt um das Wohl des Kindes geht und das Wohl des Kindes und der ganzen Familie oder der Familie sozusagen als Ganzes zu gewährleisten. Deshalb ist es so wichtig, diese Co-Abhängigkeit zu erkennen. Und häufig, muss ich leider sagen, aus meiner Erfahrung mit den Eltern, ist es so, dass Mütter vielleicht doch auch häufiger dazu neigen, in so eine Co-Abhängigkeit zu rutschen. Deshalb, liebe Mütter, holt ihr euch bitte auch Unterstützung oder liebe Eltern. Ja, das war das Thema zur Co-Abhängigkeit. Und jetzt hören wir weiter rein in den Podcast mit Marie. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du vorhin auch schon gesagt hattest. Wie bist du aus deiner Krankheit rausgekommen? Da fiel nämlich auch das Wort dranbleiben. Na, was du jetzt auch den Eltern empfiehlst, nämlich dran zu bleiben, in kleinen Schritten zu denken und kleine Schritte zu merken und auch die positiven kleinen Schritte wahrzunehmen und natürlich sich einzugestehen, dass wir ein Problem haben in der Familie. Nicht das Kind hat das Problem, sondern wir haben halt als Familie auf einmal ein Problem, ne? Und sich das einzugestehen, drüber zu sprechen, Hilfe zu holen. Ich glaube, das ist so das Paket, was wir schnüren wollen und könnten, ne?
Ja. Genau, also ich glaube, das muss man gemeinsam lösen als Familie und das geht auch, es ist ein langer Weg, es gibt Rückschritte, ein Schritt vor, fünf zurück, alles ist ein Prozess, Heilung ist ein Prozess, wenn ich mir den Fuß breche, ist der ja auch nicht an einem Tag wieder zusammengewachsen, genau. Alles braucht seine Zeit.
Ja. Mhm. Marie, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir. Hast du noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Irgendwas, was noch oben aufliegt?
Ich bedanke mich auch bei dir über die Möglichkeit, dass ich das hier mit dir ansprechen konnte, vielleicht auch was teilen konnte. Ich würde mir für alle Betroffenen Mut wünschen, den Mut, sich anzusehen und sich zu erkennen, dass man wunderschön ist, so wie man ist und ja, einfach sich Hilfe zu holen. Genau. Also das würde ich mir für die Betroffenen wünschen und für die Eltern würde ich mir wünschen, den Mut, den Weg mit dem Kind zu gehen, dran zu bleiben und sich gewiss zu sein, dass es kleine Schritte braucht, die man aber schaffen kann, zusammen als Familie. Genau.
Ja, Marie, dann bedanke ich mich recht, recht herzlich. Ich fand es ein wirklich beeindruckendes Gespräch und ich glaube, wir haben ganz viele Aspekte besprechen können, bestimmt nicht alle und ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, schreibt uns eine Mail oder eine Notiz und dann gehen wir gerne darauf ein. Also recht, recht herzlichen Dank und bis dahin auch in die Runde und nach draußen und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch um einen Daumen nach oben oder folgt uns, damit ihr die spannenden nächsten Folgen nicht verpasst. Bis dahin, bye bye. Tschüss.
Bonustrack.
Ja, kommen wir zu unserem Bonustrack, auf den ich mich auch heute ganz besonders freue. Es geht um eine Trance-Reise zur Selbstannahme und zur positiven Wahrnehmung deines eigenen Körpers. Also finde einen ruhigen und ungestörten Platz, wo du jetzt ganz in Ruhe sein kannst. Setz dich oder lege dich in eine bequeme Position und atme tief ein und aus. Schließe dann deine Augen, um dich ganz auf dich und deine Atmung zu konzentrieren. Nur auf meine Stimme und auf deine Atmung. Erst einmal beginnst du damit, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und lässt dabei alle Gedanken und Sorgen hinter dir. Konzentriere dich stattdessen darauf, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du ein- und ausatmest. Spüre, wie sich deine Brust und dein Bauch beim Atmen ausdehnen und wieder zusammenziehen. Nun stell dir vor, dass du dich an einem wunderschönen, ruhigen und friedlichen Ort befindest. Vielleicht eine grüne, wunderschöne Landschaft, die dich vollkommen umgibt. Fühl dich dort ganz geborgen und sicher. Und stell dir nun vor, dass du einen Spiegel vor dir hast. Schau dein Spiegelbild darin an und versuche dich auf das zu konzentrieren, was dir an dir gefällt. Nimm jede Facette deines Körpers genau unter die Lupe. Fühle dich selbst von hinten, von vorne, von der Seite und von oben betrachtet. Stell dir vor, wie dein Atem tief in den Körper eindringt und dich belebt. Nimm nun achtsam wahr, welche individuellen Merkmale deinen Körper so einzigartig machen. Vielleicht magst du deine Augen, deine Augenfarbe, deine Hände oder deine Haare, deine Figur oder eine ganz andere Eigenschaft, die dich besonders macht. Betrachte jede Einzelheit deines Körpers und versuche, alles Schöne und Gute zu entdecken. Wenn du eine Stelle entdeckst, die du nicht so magst, versuche sie anzunehmen und liebe dich dafür umso mehr. Spreche deinen Körper in Gedanken an. Ich akzeptiere meinen Körper genau so, wie er ist. Ich sehe alle seine Schönheit und seine Einzigartigkeit. Atme tief durch, indem du deine Atmung etwas vertiefst und versuche das Gefühl der Liebe für deinen Körper zu halten. Visualisiere, wie sich diese Liebe in deinem Körper hinein ausbreitet und du dich von innen heraus erfüllst. Sende deinem Körper positive und liebevolle Gedanken und erlaube ihm, sich vollständig zu entspannen und sich in diesen positiven Emotionen zu baden. Konzentriere dich nur auf das Gefühl der Liebe und Akzeptanz, bis du ein tiefes Gefühl der Friedlichkeit und Entspannung in dir spürst. Wenn du bereit bist, dann nimm ein paar tiefe Atemzüge und lass deine positiven Gedanken von dieser Trance-Reise in deinen Alltag fließen. Du bist einzigartig und wunderschön, genau so, wie du bist. Und dein Körper verdient deine Liebe und deine Akzeptanz. Und dann kommst du in deiner Geschwindigkeit wieder zurück. Du kannst anfangen, dich zu recken und zu strecken, die Hände zu Fäusten zu ballen. Du kommst mit der Aufmerksamkeit wieder nach außen und öffnest die Augen und fühlst dich vielleicht wie nach einem erfrischenden Bad. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und einen guten Tag. Bis dahin, deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.